Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott. Dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Das Thema Unterscheidung ist unerlässlich im geistlichen Leben, im Leben mit Gott. Und das gilt gerade auch für das Leben mit Gott in der Familie. Worauf kommt es hier an? Was bedeutet dieses Wort Unterscheidung, diese geistliche Praxis? Was bedeutet Unterscheidung im Leben der Familie? Im Juni 2022 fand in den Diözesen der Welt und in Rom bei Papst Franziskus das 10. Weltfamilientreffen statt. Weltfamilientreffen sind weltweite Großveranstaltungen, die auf Initiative des heiligen Papstes Johannes Paulus II. Seit 1994 alle 3 Jahre abgehalten werden. Gebet, Katechese, gemeinsame Feiern und ein lebendiges Zeugnis der Weltkirche für Ehe und Familie in unserer Zeit. Aus aller Welt waren Familien und Seelsorger, Begleiter der Familien nach Rom gereist und ein öffentliches Zeugnis dort beschäftigte sich mit genau diesem Thema der Unterscheidung. Was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Was spielt das im Leben der Familie für die, wie es über diesem Weltfamilientreffen stand, Familienliebe, Berufung und Weg zur Heiligkeit? Was spielt hier diese Unterscheidung für eine Rolle?
Our sincere thanks to the Dicastery for inviting us.
Vielen herzlichen Dank dafür, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde, über das Unterscheidungsvermögen im täglichen Familienleben sprechen zu dürfen. Im Fest des Heiligen Herzens Maria ist es für uns eine Freude, hier in Rom zu sein mit unseren 5 Kindern. Vor 3 Jahren, im vergangenen Frühjahr, fühlten meine Frau und ich uns vom Leben bedrängt. Ein Jahr lang war ich mit lebensbedrohlichen Notfällen und größeren Operationen im Krankenhaus ein- und ausgegangen. In diesem Jahr erlebten wir auch den plötzlichen Tod meines Vaters und dann den Verlust meines Arbeitsplatzes. Unsere 5 Kinder waren alle noch zu Hause und wir wussten, dass wir dringend über unseren nächsten Schritt nachdenken mussten. Und damals dachten wir an die Zeit zurück vor unserer Begegnung, als wir lange Besinnungstage machten, um Gottes Stimme besser zu hören. Jetzt waren wir in unserem Hause von Trauer und Ungewissheit umgeben, zusammen mit dem Lärm der ständigen Bedürfnisse. Für so viele Familien ist diese Erfahrung einer Krise nach der anderen heute durchaus normale und es scheint unmöglich zu sein, den schmalen Pfad zum Himmel zu finden, wenn wir von Krankheiten, Tod, wirtschaftlicher Instabilität, aggressivem Nihilismus und sogar von einem totalen Krieg umgeben sind. Wie kann heute eine echte Unterscheidung stattfinden, wenn die Familien so überfordert sind, erschöpft, ängstlich, abgelenkt, verwundet und zerschlagen? Um eine so große Frage zu beantworten, müssen wir einige Schritte unternehmen. Ich werde zunächst 3 kleinere Fragen stellen, die den Kern der Antwort, das zentrale Prinzip, das wir für die Unterscheidung nutzen können, offenlegen werden. Und dann werden wir zeigen, wie dieses Prinzip jede Ebene des Familienlebens prägen kann. Die 3 Fragen lauten: Nummer 1, was ist Unterscheidungsvermögen und wozu dient es? Was ist unsere verlässliche Hilfe bei der Entscheidungsfindung? Und schließlich, ist das Familienleben eine Ablenkung für die Entscheidungsfindung? Ausgehend von dieser ersten Frage, was ist das Unterscheidungsvermögen und wozu dient es? Unterscheidung, sagt unser heiliger Vater Papst Franziskus, bedeutet, auf die Stimmen, die unser Herz erreichen, zu achten und immer zu fragen, woher kommen sie? Dann zwingt uns die Unterscheidung, so sagt um die Gnade zu bitten, die Stimmen des guten Hirten zu erkennen und ihr zu folgen. Für Eltern, die sich nach der Ruhe eines guten Rückzugsortes sehnen, mag es unmöglich entscheiden, die stille, kleine Stimme des Herrn inmitten des Familienlebens zu erkennen. Wenn wir über die Realität der Betreuung von Kindern nachdenken, während wir eine Krise nach der anderen durchstehen, können wir erkennen, dass es in gewisser Weise die Unterscheidung selbst zweitrangig ist. Wenn wir uns in einer Atmosphäre befinden, in der Unterscheidung überhaupt möglich ist, Vielleicht müssen wir uns also über die Frage der Unterscheidung hinausgehen und uns stattdessen darauf konzentrieren, wie wir realistischerweise in unserem täglichen Leben eine Atmosphäre für diese Unterscheidung schaffen können. Und während wir diesen Versuch unternehmen, sollten wir uns dann daran erinnern, wozu Unterscheidungsvermögen diente. Wenn wir lernen, der Stimme des Herrn zu folgen, können wir unsere Familie in den Himmel führen. Ah, der Himmel. Jetzt wird's interessant. Denn es gibt im ganzen Leben nichts, was wir uns so sehr wünschen wie den Himmel. Manchmal möchten wir einfach nur unseren Haufen von Krisen hinter uns lassen, in den Himmel fliegen und für immer dort bleiben, zusammen mit unseren Lieben, mit unserer Großgottesmutter, den Heiligen und vor allem mit unserem liebenden Vater. Doch stattdessen sieht der Weg lang und voller verwirrender Entscheidungspunkte aus. Werden wir es zu diesem erhofften Leben mit Gott schaffen? Also, Unterscheidung bedeutet also, der Stimme Gottes zu folgen. Und Unterscheidungsvermögen bedeutet, den Weg zum Himmel, zum Leben in der Dreifaltigkeit zu finden. Lassen Sie uns nun über unsere zweite Frage übergehen. Was ist unsere verlässliche Hilfe bei der Entscheidungsfindung? Wenn wir zweifeln, wie wir unseren Weg finden sollen, müssen wir uns zunächst daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg. Wir stehen also nicht so sehr vor der Notwendigkeit, einen langen, verwirrenden Weg zu interpretieren, sondern vielmehr vor der Notwendigkeit, uns an Jesus zu klammern. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass wir seine Stimme nicht hören können, dass er einfach viel zu weit voraus ist, dass wir uns verlaufen, zurückgelassen werden, aber wir müssen uns beruhigen und uns daran erinnern, dass Jesus uns eine unfehlbare Hilfe gegeben hat, die Eucharistie. Und auf der Grundlage dieser ganz praktischen Realität, Jesus ist in der Eucharistie gegenwärtig, können wir beginnen, in unserem täglichen Familienleben eine Atmosphäre der Unterscheidung zu schaffen. Wenn wir uns an die Eucharistie klammern, an Jesus, unseren Weg zum Himmel. Was ist dann die tiefe Wirklichkeit? Die tiefere Wirklichkeit ist, dass unsere Seelen bereits in Gemeinschaft mit Gott stehen, dass er in uns wohnt und wir in ihm, dass der tiefste Teil von uns den langen, verwirrenden Weg überspringt und bereits im Himmel lebt. In Anbetracht dessen, was Unterscheidungsvermögen ist, wozu es dient und wie wir es einsetzen können, stellen wir uns nun die dritte Frage. Die dritte Frage lautet, ist das Familienleben eine Ablenkung für diese Entscheidungsfindung. Wie bringen wir unsere friedliche Gemeinschaft mit Jesus in unsere laute Familie? Das ist der Punkt, an dem wir alle aufatmen können, denn die Familien sind im Himmel schon viel näher, als wir vielleicht denken. Die Wahrheit, die im Verborgenen liegt, ist, dass die Familie und die heilige Dreifaltigkeit eine verblüffende Ähnlichkeit haben. Beide sind eine Gemeinschaft von Personen aufgrund der Liebe, die sie teilen. Unsere Familien, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurden, sind Ikonen der Dreifaltigkeit. Die christliche Familie im Katechismus ist eine Gemeinschaft von Personen, die ein Zeichen und Bild der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geiste. Die Dynamik des himmlischen Lebens ist nicht mehr weit entfernt, sondern gehört bereits zu jeder Familie. Nun, an dieser Stelle denken die Eltern kleiner Kinder vielleicht, theoretisch ist es ja schön, aber ich wünschte, meine Kinder würden sich heute wie ein Abbild Gottes verhalten, jetzt, sofort. Jetzt sind wir also wieder bei der eigentlichen Herausforderung angelangt. Auf der einen Seite haben wir neue Hoffnung, weil wir wissen, dass unsere Familien ein Abbild Gottes sind, ein Vorgeschmack auf den Himmel in unseren Häusern. Aber wir können auch entmutigt sein, weil unsere Familien noch einen so langen Weg vor sich haben. Doch anstatt entmutigt zu sein, sollten wir uns an die Worte unseres Erlösers erinnern. Fürchtet euch nicht. Wie können wir also den Himmel auf die Erde bringen? Wie können wir unsere Gemeinschaft mit Gott in das tägliche Familienleben einflechten?
So, we have encouraging news.
Wir beginnen mit einer ermutigenden Nachricht. Wie Soren soeben sagte, sind unsere Familien zum Glück keine Ablenkung vor guter Unterscheidung. Unterscheidung erfordert keine Flucht aus dem Familienleben oder eine Auszeit von der Elternschaft. Als unser eigenes Abbild Gottes, das in unseren Häusern wohnt, sind unsere Familien sowohl unser Weg in den Himmel als auch unser gegenwärtiger Vorgeschmack auf ihn. Der Himmel, das Leben mit Gott, kann in unseren Häusern erfahren werden. Wir als Eltern können mutig einen liebvollen, tiefgehenden katholischen Haushalt aufbauen, eine lebendige, kleine Gesellschaft des täglichen Lebens, die es jedem Familienmitglied ermöglicht, der Stimme des Herrn zu folgen und in volle Gemeinschaft mit ihm und den anderen zu treten. Aber welche praktischen Schritte gibt es, um das zu erreichen? Um dies zu beantworten, möchte ich Ihnen drei weitere Fragen stellen. Welches Prinzip liegt einer echten Unterscheidung zugrunde? Zweite Frage, wie prägt die Gemeinschaft jede Ebene des Familienlebens? Und schließlich, was sind einige Momente im Familienleben, in denen das Prinzip der Gemeinschaft uns hilft, zu unterscheiden? Also die erste Frage, welches Prinzip liegt in einer echten Unterscheidung zugrunde, Einfach ausgedrückt, der Grundsatz, der einer echten Unterscheidung im Familienleben zugrunde liegt, ist die Gemeinschaft. Warum? Weil das Ziel der Unterscheidung darin besteht, sich auf ein Leben mit Gott vorzubereiten. Und das Leben mit Gott bedeutet ein Leben in der Gemeinschaft. Denn Gottes Leben ist ein gegenseitiges Geben zwischen dem Vater und dem Sohn, das eine kreative, fruchtbare Gemeinschaft im Heiligen Geist hervorbringt. Unsere Familien sind sowohl als Abbild dieser Gemeinschaft als auch als Weg, in ihr zu wachsen, geschaffen worden, sodass wir unsere Entscheidungen anhand dieser mystischen Realität beurteilen müssen. Bei jeder Entscheidung, vor der unsere Familie steht, können wir fragen, würde das wahrscheinliche Ergebnis dieser Entscheidung unsere Gemeinschaft stärken oder schwächen? Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gemeinschaft dadurch entsteht, dass wir sowohl auf die Entwicklung der Person als auch auf das Gemeinwohl achten. Beides zusammen ermöglicht eine gewisse Gegenseitigkeit, ein gesundes Geben und Nehmen, das den Zusammenhalt der Familie stärkt. Mit diesem Grundsatz der Gemeinschaft im Hinterkopf wollen wir uns nun der zweiten Frage zuwenden. Und die zweite Frage lautet, wie prägt die Gemeinschaft jede Ebene des Familienlebens? Wenn die Gemeinschaft das Prinzip für jede Entscheidung ist, wie lässt sich dann etwas so scheinbar Abstraktes in unserem intensiven und manchmal chaotischen Familienleben umsetzen? Bei der Erziehung unserer Kinder, in unserem Haus der Dreifaltigkeit, wie wir es nennen, haben wir 5 voneinander unabhängige Ebenen des Familienlebens. Diese basieren auf Merkmale, die die Gemeinschaft in den Zeiten und an den Orten des täglichen Lebens stärken. Auf der ersten Ebene, im Glaubensleben, empfangen wir unsere Gemeinschaft. Wir richten unsere Zeit auf die Gemeinschaft aus, indem wir einen heiligen Sabbat halten, der die Gemeinschaft, die Gott uns in der Eucharistie schenkte, für die kommenden Wochen vertiefte. Und wir konzentrieren uns auf diese Gemeinschaft, indem wir unseren Haushalt pflegen, der uns im Laufe der Woche im Gebet zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander zurückrufte. Auf der zweiten Ebene, Personen und Beziehungen, stärken wir unsere Gemeinschaft, indem wir andere Personen und Beziehungen in den Mittelpunkt stellen. Wir richten unsere Zeit auf die Gemeinschaft aus, indem wir einen wöchentlichen Abend einplanen, an dem wir zusammenkommen, stille Orte aufsuchen und mit jedem Familienmitglied in Verbindung treten. Auf der dritten Ebene der Haushaltsführung kümmern wir uns um unsere Gemeinschaft. Wir organisieren und verpflichten uns zu einem wöchentlichen Gespräch unter Ehegatten, bei dem wir die Arbeit im Haushalt organisieren. Und gut gepflegte Arbeitsräume unterstützen unsere Gemeinschaft physisch, damit wir unsere Kinder bei der gemeinsamen Arbeit effektiv anleiten und betreuen können. Auf der vierten Ebene, Familienkultur, feiern wir unsere Gemeinschaft. Zunächst mit einer täglichen Familienmahlzeit und mit einem attraktiven Familientisch. Auf der fünften Ebene, Gastfreundschaft und Dienste, teilen wir unsere Gemeinschaft, unseren Vorgeschmack auf den Himmel mit anderen, indem wir uns zunächst treu um einen Einsatz bemühen und uns dann auf unsere Nachbarschaft konzentrieren, zu der auch unsere Gemeinde gehörte. Nun, diese Kernpunkte in der Zeit und im Ort sind nur der Anfang einer Atmosphäre der Gemeinschaft, aber sie machen es sofort leichter, auf dem Weg zum Himmel vorzuschreiten, weil die Familie die Gemeinschaft von Gott in der Eucharistie und im Gebet empfangen hatte, kann sie diese Gemeinschaft auf ihren gemeinsamen Weg in den Himmel stärken, pflegen, feiern und teilen und so immer mehr zu einem Abbild des Allerheiligsten werden. Was ist nun die dritte und letzte Frage? Was sind einige Momente im Familienleben, in denen das Prinzip der Gemeinschaft uns hilft, zu unterscheiden? Jeder von uns trifft jeden Tag unzählige kleine Entscheidungen. Soll ich jetzt Sport treiben oder meinem Sohn bei den Hausaufgaben helfen? Soll ich mich weiterentwickeln, um das zu sein, wozu mich Gott berufen hat? Oder ist es an der Zeit, meiner Familie auf eine Weise zu dienen, die sie förderte und unsere Gemeinschaft vertiefte? Wenn wir versuchen, diese Fragen zu beantworten, erinnern wir uns daran, dass das Prinzip der Gemeinschaft eine delikate Spannung bewahrte. Wenn wir kleine Entscheidungen treu treffen und unsere Zeit mit Bedacht auf die einzelnen Personen und auf das Gemeinwohl aufteilen, dann wird es uns leichter fallen, bei mittelgroßen Entscheidungen, ob wir unsere Tochter zum Beispiel eine weitere Saison Fußball spielen lassen. In einem solchen Hause, das von Entwicklung und Begleitung geprägt ist, entscheiden sich die Familienmitglieder ständig dafür, sich gegenseitig Zeit zu schenken oder Zeit miteinander zu verbringen. Ja, der Heilige Vater sagt, manchmal fliegen die Teller und wenn das der Fall ist, bitten wir um Vergebung, heben die Scherben auf und nehmen unsere Gemeinschaft wieder auf. Wenn wir also das Gemeinschaftsprinzip an den kleinen und mittleren Kreuzungen des Lebens anwenden, werden wir bereit sein, wenn wir an großen Kreuzungen ankommen, leichter zu wissen, ob wir in eine andere Stadt ziehen sollen oder einen anderen Job annehmen sollen. Unser Sohn, der gerade aus der Reha oder aus dem Gefängnis entlassen wurde, in einer Atmosphäre der Gemeinschaft mit anderen wenden sich die Familienmitglieder mit ihren täglichen Entscheidungen an den Herrn und sie hören seine Stimme in der Stimme des anderen, in den Ereignissen des Tages, im Gebet, in seinem Worte.
In conclusion,
zusammenfassend abschließend lässt sich sagen, dass die Unterscheidung, die zu einer größeren Gemeinschaft mit Gott führte, eine Anladung ist, die unser Herr heute an jede Familie richtet, auch an jene, die das Gefühl haben, dass ihr Leben eine Krise nach der anderen ist. Wenn es wahr ist, wie Papst Johannes Paul II. Sagte, dass die Zukunft der Menschheit durch die Familie geht, dann wird die Zukunft auch durch die tägliche Unterscheidung und Entscheidungsvermögen einer Familie als kleine Dreifaltigkeit, als Gemeinschaft von Personen gehen. Wie der Heilige Vater sagt, in den Familien gibt es immer, immer das Kreuz. Aber, so fährt er fort, die Liebe Gottes hat uns auch diesen Weg eröffnet und nach dem Kreuz kommt die Auferstehung. So können wir trotz der Schwierigkeiten des Familienlebens an der Gemeinschaft festhalten, an Jesus in der Eucharistie. Wir können dieses Prinzip im Herzen einer echten Unterscheidung entdecken und ihm erlauben, jede Ebene unseres Familienlebens zu gestalten. In der Gabe der Gemeinschaft, die uns immer wieder aus dem Herzen der allerheiligsten Dreifaltigkeit entgegenkommt, mögen unsere Familien auf die Fürsprache der Gottesmutter hin zuversichtlich auf diesem Weg zur Heiligkeit im Familienleben voranschreiten. Vielen herzlichen Dank.
Willkommen zurück in dieser Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Dieser Sendung, in der wir mal nicht über ein Thema sprechen des Glaubens, sondern wo wir persönliche Zeugnisse hören, ganz unterschiedlicher Art. Jetzt ein Zeugnis vom Weltfamilientreffen im Juni 2022 in Rom. Zu den Weltfamilientreffen kommen Familien sowohl in den Diözesen als auch aus der ganzen Welt in Rom zusammen und geben einander Zeugnis vom Leben der Familie, wie das Weltfamilientreffen 2022 formulierte, der Familie als Berufung auf dem Weg zur Heiligkeit. Und ein zentrales Thema bei diesem Weltfamilientreffen, bei einem Zeugnis, war eines der großen Themen für Christen, nämlich Vergebung.
My name is Danny Abdallah. I'm from Sydney, Australia.
Ich komme aus Sydney, Australien. Ich bin sehr dankbar, heute hier zu sein. Ich bin der Ehemann einer wunderschönen Frau, Laila, die mir beisteht, und stolzer Vater von 7 Kindern.
Anthony,
mein bester Freund. Angelina, my little helper. Liana, my rock, und mein Fels und meine Inspiration. Siena, hier Alex,
and Michael, who has a heart of a lion. We have a new addition, baby Selena.
Hier die kleine Selena, die jüngste, die angekommen ist. 12 Wochen ist sie alt.
My wife and my kids are my reason for
living. Meine Frau und meine Kinder sind meine Lebenssinn. Der Grund, weshalb ich jeden Tag aufwache. Heute ist es der Vorabend des Geburtstags meines Sohnes Anthony. 2015, da war er 9 und hat Jesus geträumt. Jesus hat ihn gefragt: Anthony, was möchtest du werden? Und im Traum war es so, dass Anthony ihm geantwortet hat: Ich möchte ein Heiliger werden. Und Jesus hat ihm geantwortet: Ich werde dich mit mir in den Himmel nehmen. Da habe ich gesagt: Naja, ist ja nur ein Traum. Aber am 1. Februar 2020 hat Jesus sein Versprechen gehalten. Es war ein wunderschöner Sommertag, wirklich 7 wunderschöne Kinder haben beschlossen, einen Spaziergang zu machen, um ein Eis zu essen, weil meine Nichte 13 wurde. Und ja, das sollte einfach ein schöner Ausflug werden, aber ist eine der schrecklichsten Unfallfälle geworden, die es hier in Australien gegeben hat. Die Kinder sind angefahren worden von einem betrunkenen Autofahrer, der Drogen genommen hatte, der diesen mit 150 km fuhr, also dreimal schneller als erlaubt war. Wie kann ein Auto 7 Kinder anfahren? Das ist wie der schlimmste Horrorfilm. Ich bin vor Ort, war sofort vor Ort. Es war wie in einen Krieg zu treten. 4 tote Kinder, ihre kleinen, zerbrechlichen Körper fast unerkenntlich. An wen soll ich mich zuerst wenden? Abgesehen von meinen 3 Kindern, Anthony, Angelina und Sienna, war es so, dass ihre schöne und liebe Cousine das Leben verloren hat. Und noch ein Cousin, Shalbek Kassas, hatte so schwere Wunden, dass er monatelang im Koma war. Auch seine Schwester Mabel, wie meine Tochter Eliana, haben dem allen beigewohnt. 4 Leben, die verloren gegangen sind. 3 zerstörte Familien. Eine zerstörte Familie, eine Gemeinschaft, die das nicht glauben konnte, und eine Nation in Trauer.
More police, paramedics.
Vor Ort ist die Polizei, Ärzte, Krankenwagen, Feuerwehr gelangt. Sie haben am Unfallort hier hier ein Band gezogen, dass man nicht kommen durfte, und haben dann die weißen Leintücher genommen, um diese Kinder abzudecken. In meinem Herzen habe ich gesagt, Gott, oh Gott, das ist größer als ich. Wirklich, ich gebe auf. Ich bin kurz nach Danny zu dem Ort gekommen, wo vier meiner Kinder angefahren worden waren. Mehr als die Hälfte meiner Familie. Es ist schrecklich gewesen. Die Leute schrien um mich herum. Aber ich war ruhig. Ich habe begonnen zu beten. Und die Menschen gesagt, ob wir nicht beten können. Weil ich dachte, Gott würde ein Wunder machen. Mit Jesus ist nichts unmöglich. Ich vertraute darin, dass er meinen Kindern nichts Böses angetan hätte. Jana ist blutend zu mir gekommen. Sie musste ins Krankenhaus. Ich bin mit ihr im Krankenhaus gefahren, noch davon überzeugt, dass die anderen Kinder noch hinzugekommen wären. Erst als Danny ins Krankenhaus gekommen ist, zusammen mit vier Maronitenpriestern, da habe ich verstanden, dass drei meiner Kinder gestorben waren. Anthony, Angelina, Sienna. Ich weinte. Ich schrie. Und ich flehte darum, dass es nicht wahr sein möge. Zwei Tage danach, als Eliana operiert wurde, bin ich an den Unfallort zurück. Und dort waren viele Blumen. Ich habe mich niedergekniet an der Stelle, an der die Kinder gelegen hatten, nachdem sie angefahren worden waren, und habe begonnen, ein Vaterunser zu beten, ein Ave Maria und das Gebet von Fatima. Ich habe siebenmal gebetet, einmal für jedes Kind. Es wurde mir sehr schwer ums Herz, wie wenn ich die Via Crucis den Kreuzweg gehen würde. Ich konnte nur Jesus am Kreuz sehen. Als die Journalisten sich mir genähert haben, waren sie ohne Worte. Was kann man eine Mutter fragen, die die Hälfte ihrer Kinder so in einem Augenblick verloren hat? Ich habe mit dem Herzen gesprochen. Ich habe ihnen gesagt, Danny und ich sind gesegnet worden mit diesen sechs wunderschönen Kindern. Wir wollten auch dem Team Jesus helfen. Wir haben unseren Kindern gelehrt, den Rosenkranz zu beten, sich zu lieben und die Bibel zu lesen und freundlich zu sein. Als ich über den Autofahrer gesprochen habe, habe ich gesagt, ich hasse ihn nicht. Ich glaube, dass ich ihn in meinem Herzen vergeben kann, aber ich möchte, dass das Gericht Gerechtigkeit walten lässt.
I didn't know the impact of these words. I believe the Holy Spirit moved
my. Ich kannte die Wirkung dieser Worte nicht. Ich denke, dass der Heilige Geist es war, der meine Lippen zum Sprechen gebracht hat. Ich wurde gefragt, wie man uns helfen könne. Und ich habe gesagt, doch bitte den Kreuzweg dort zu beten, wo der Unfall geschehen war. Tausende sind gekommen. Dann habe ich gesagt, ob wir nicht den Rosenkranz beten können. Und ganz viele sind gekommen, jede Nacht, jeden Abend, um zu beten, bis zur Beisetzung. Und auch nach der Beisetzung. Die Nachrichten sprachen über Vergebung und Glauben, mehr als über den Unfall. Aber wie kann sie ihm vergeben? Aber warum? Warum vergibt sie dem Mann, der sieben Kinder getötet hat? Warum? Wie kann sie noch den Glauben haben? Wie kann sie noch einen Gott lieben, der ihr das angetan hat? Aber wie Danny gesagt hat, es ging um etwas viel Größeres, als wir selbst waren. Ich bin nicht überrascht gewesen, dass sie beschlossen hat, so schnell zu vergeben. Wer Layla kennt, weiß, dass sie immer die Vergebung gewählt hätte. Wir kommen aus einer großen libanesischen, maronitischen und katholischen Familie. Je größer die Familie, je größer die Probleme, je größer die Liebe und Vergebung, die man braucht. Ich und Leila haben unsere Familie mit dem Gebet aufgebaut.
In the 18 years of our marriage,
in diesen 18 Jahren Ehe haben wir immer das Vaterunser gebetet und Gott darum gebetet, unsere Schulden zu vergeben, so wie auch wir vergeben. Das ist ein sehr starkes Gebet, wenn man wirklich das intendiert, was man sagt, wenn man betet. Liebe Freunde, die Vergebung ist unser Weg der Heiligkeit. Ein Tag vor dem Unfall ging ich spazieren mit Anthony, meinem Sohn, den Strand entlang. Die Schuljahr sollte gerade beginnen. Als Vater war ich besorgt wegen der Freunde, die er ausgewählt hatte, und habe ihm gesagt, dass die tägliche Entscheidung, die er treffen würde, dann auch zu dem führen würde, was er eines Tages sein würde. Damals wusste ich nicht, dass diese Worte für mich gelten sollten. An dem Tag, die Kinder ins ewige Leben getreten sind, stand ich einer Entscheidung gegenüber. Welchen Weg einschlagen? Den Weg der Zerstörung oder des Aufbaus? Versuche ich, den Schmerz mit Drogen und Alkohol zu betäuben, oder werde ich versuchen, diesen Schmerz zu umarmen? Dieser Schmerz ist unerträglich. Ich trage ihn in mir seit dem Tag der Tragödie. Ich habe schlaflose Nächte. Es gibt Tage, wo ich mich hoffnungslos fühle.
The choice I would make would not get rid of my pain.
Die Wahl, die ich dann getroffen habe, weiß ich, dass sie nicht meinen Schmerz beseitigt hat, aber doch wenigstens das Schicksal meiner Familie. Wir wären hier im Tal des Schmerzes und der Trauer verhaftet. Oder ich hätte meine Familie erheben können. Und ich habe beschlossen, mir selbst zu vergeben. Ich habe beschlossen, zu vergeben der Person, die unsere Kinder angefangen hat, seinem Gehorsam meinem Herrn gegenüber dem Himmel ist. Sie würden doch zu mir sagen, meine Kinder, Vater, vergib ihn. Jesus Christus ist mein Mentor, mein Meister, das höchste Beispiel der Vergebung.
And then hung on the cross.
Geschlagen worden ist, man hat ihn angespuckt. Und dann hat er gesagt, vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Mutter, Maria, hat ihren Sohn gesehen, wie er 12 Stunden litt. Und dann hat sie beschlossen, den Jüngern zu vergeben, die den Sohn verlassen hatten. Ich habe das so oft gehört, die Passionsgeschichte, aber nur jetzt, nach einem solchen stechenden Schmerz, hat eine Sinnhaftigkeit. Im Leben ist es nicht wichtig, ob wir leiden. Aber wenn wir leiden, ist es so, da brauchen wir nicht einen Gott, der uns auf die Probe stellt. Nein, wir brauchen einen Gott, der schon vor uns gelitten hat. Den Gott, den wir kennen, ist ein guter Vater, der sagte, geh du zuerst, ich werde dir das schlimmste Leid zeigen, das man sich hier vorstellen kann. Und der Ausweg ist die Vergebung. Die Vergebung ist mehr für den, der vergibt, als für den, dem vergeben wird. Wenn man vergibt, ist es so, dass der andere, dass man dann beginnt zu heilen. Die Vergebung ist nicht irgendeine Aktion in irgendeinem Augenblick. Es sind mehr als 2 Jahre vergangen. Und ich muss mich immer wieder entscheiden, mir selbst zu vergeben und auch dem, der diese Tragödie bewirkt hat, um nicht im Hass zu verweilen. Der tägliche Entschluss zu vergeben ist nicht einfach, aber das ist unser Weg zur Heiligkeit. Ich muss tagtäglich Gott um Vergebung bitten und weiter vergeben, damit meine Familie nicht die Sklavin dieses Traumas von dieser Nacht wird. Wenn in meiner Seele ich Rasswut spüre, dann werden meine Kinder das Gleiche spüren, weil die Kinder das tun, was du tust, nicht das, was du sagst. Ich habe verstanden, dass ich es für sie machen musste, das, was Gott für mich gemacht hat. Er hat mir gezeigt, wie man das schlimmste Leid durchgehen kann und doch denjenigen vergeben kann, die einem das angetan haben.
Daniel and I stand here with a message for
you. Ja, Daniel und ich sind hier mit einer Botschaft an Sie alle. Das ist doch die zentrale Botschaft des Christentums. Es sind die letzten Worte, die Jesus am Kreuz ausgesprochen hat. Und zwar die Vergebung.
Jesus asked us.
Es ist eine Wahl, die man trifft, weil Jesus uns gesagt hat, wir sollen vergeben und uns erklärt hat, warum wir vergeben sollen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen sind geblendet von der Sünde. Die Vergebung ist eine Entscheidung, die man trifft. Und zwar den Wut loszulassen von der Wut. Und diese Vergebung gibt uns große Macht und Freiheit. Die Vergebung ist ein Zeichen der Kraft, nicht der Schwäche. Die Vergebung ist eine Gabe, die Sie sich selbst und den anderen schenken. Die Vergebung ermöglicht es, dass die Größe zu erreichen und hier den Weg zur Heiligkeit zu gehen. Vergibt, damit Gott euch vergeben mag. Meine wunderschöne Tochter Eliana, meine große Inspiration, sie erinnert mich daran, dass es ein Ich in der Vergebung gibt. Es heißt, es bedeutet, dass es von jedem Einzelnen von uns ausgeht. Ergreift ihr die Initiative und vergebt bedingungslos. Ich habe nicht warten müssen, dass der Autofahrer sich entschuldigen würde oder um Vergebung bitten würde. Ich bin es, die Initiative ergriffen hat. Die Vergebung ist aus meinem Herzen entsprungen und hat sich dann in der ganzen Familie verbreitet, in unserer erweiterten Familie, in unserer Ortsgemeinschaft, in unserem Land. Und da wir heute hier sind, in der ganzen Welt. Die Vergebung hat es meiner Ehe ermöglicht, zu überleben, hat mich und Danny gezeigt, gelehrt, mit den Augen der Empathie und zu sehen. Die Vergebung hat hier einen Heilungsprozess in uns allen bewirkt. Unsere Kinder können jetzt in die Zukunft schauen, können wieder träumen und vor allem können sie in Gott vertrauen. Eliana hat es geschafft, hier den Autofahrer mit Empathie und mit Vergebung zu betrachten, ihm zu vergeben. Die Vergebung hat das Atalasaka und Katsasa der Familie ermöglicht, sich zu ein- und voranzugehen, trotz des Schmerzes und des Leids. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir hier im Vatikan sein würden, am Vorabend des Geburtstags von Anthony, der 16. Geburtstag, um zur Welt über die Vergebung zu sprechen. Und von hier möchte ich meinem Sohn Anthony einen schönen Geburtstag wünschen im Paradies.
Radio Horeb, Leben mit Gott. Gerade eben hörten wir ein Zeugnis vom Weltfamilientreffen 2022 in Rom. Thema Vergebung. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in unsere Mediathek in den Bereich Sondersendungen, Events. Und da finden Sie dieses und weitere Zeugnisse vom Weltfamilientreffen im Juni 2022 beim Papst in Rom. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie uns in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen, dass Sie uns die Treue halten, dass Ihnen dieses Radio wichtig ist, dass es Ihnen etwas wert ist und dass Sie dafür nach Ihren Möglichkeiten auch einen materiellen Beitrag leisten. Das Ganze kostet einfach Geld, so wie alles, wie jede Zeitung. Nicht umsonst gibt es für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren leben private Radio- und Fernsehsender von Werbung. Das gibt es bei uns nicht. Keine Gebühren, keine Kirchensteuer, keine Werbung. Wir leben ausschließlich von Ihren Spenden. Vergelt's Gott dafür. Wenn es das nicht gäbe, bliebe es stumm, wenn der blaue Horeb-Knopf gedrückt wird. Danke allen, die dieses Projekt Radio Horeb unterstützen und am Leben halten. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen Gottes reichen Segen.